Bläser Quintett E-Moll von Anton Reicher. Das Albert Schweitzer Quintett spielte den zweiten Satz daraus. Es ist 8 Uhr.
Kulturnachrichten.
Im Gras liegendes Mädchen, so heißt ein Gemälde des Impressionisten Camille Pissarro. Dieses Gemälde musste eine jüdische Familie während dem Zweiten Weltkrieg verkaufen. Nun haben sich die Erbin und das Museum, in dem das Bild hängt, geeinigt.
Das Bild bleibt in der Kunsthalle Bremen. Das Museum hat sich nach eigenen Angaben mit der Erbin des ehemaligen jüdisch-niederländischen Besitzers darauf geeinigt. Neben einer finanziellen Entschädigung sei es der Erbin vor allem ein Anliegen gewesen, dass die Geschichte ihrer Familie erforscht und öffentlich bekannt wird.
Und das ist geschehen.
Ja, 2016 konnte die Herkunft des Bildes geklärt werden. Forschende aus den Niederlanden fanden das Rückstattungsformular mit dem Namen des ehemaligen Besitzers. Das Pissarro-Bild wurde für 4 Monate in Amsterdam ausgestellt. Jetzt ist es wieder in der Kunsthalle Bremen mit einem Text daneben zum Schicksal der Familie. Außerdem veröffentlichten die Forscher ein Buch zur Geschichte des Gemäldes und seiner ehemaligen jüdischen Besitzer.
Und dann nach Genf, dort soll das Casinotheater total saniert werden.
Der Gemeinderat der Stadt hat gestern 25 Millionen Franken beantragt für die Sanierung. Das historische Gebäude von 1892 entspreche nicht mehr den modernen Standards und die letzte größere Renovierung liege fast 40 Jahre zurück.
Und wie soll es denn anders werden, das Casinotheater in Genf?
Die Bühne soll modernisiert werden und es soll eine Neigung eingebaut werden im Saal für eine bessere Sichtbarkeit für das Publikum. Allerdings wird es dadurch 85 weniger Plätze geben.
SRF2 Kultur.
Enora Maurer ist in der Redaktion. Ich bin Caroline Lüchinger. Wir sind Ihr Morgenteam.
Guten Tag.
Thank you. So beginnt die Suite für Viola und Orchester von Ralph Vaughan Williams. Das war Timothy Rideau zusammen mit dem Orchestre de Chambre de Lausanne. Vision du réel, Sichtweisen auf die Wahrheit oder Blick auf das Reelle, so heißt das größte Dokumentarfilmfestival der Schweiz. Heute Abend beginnt das Festival Vision du réel und SRF-Filmredaktor Georges Wirsch hat sich mit der Festivalleiterin Emily Dugès über das Festival unterhalten. Und er wollte wissen, welchen Stellenwert hat der Name des Festivals Vision du Réel oder eben Sichtweisen auf die Wahrheit?
Ich würde auf jeden Fall mich mehr auf diese Idee von Sichtweisen interessieren als auf diese Idee von Wahrheit, die mich sowieso scheint unmöglich zu greifen und zu verstehen und die eh sowieso subjektiv ist. Das heißt, für mich geht es wirklich darum, und das ist unsere Position und unseren Job, Filme zu teilen, die Sichtweise von unterschiedlichen Leuten vertreten.
Also eine Vielfalt der Sichtweisen und trotzdem, wenn wir von einer Verunsicherung reden, was die Echtheit, was die Wahrheit anbelangt, welche News stimmen, welche nicht, das kann ja auch Dokumentarfilme betreffen. Das heißt, sie visionieren sehr viel, sie haben Eingaben, so viele wie noch nie, dass man auch vielleicht Dinge sichtet, von denen man den Wahrheitsgehalt anzweifeln muss.
Ja, tatsächlich. Aber wie gesagt, es gibt wirklich eine sehr starke Subjektivität und deswegen ist es die Wahrheit, die zu jemandem gehört. Das heißt, wir verstehen die Filme auch so in dieser Idee, dass sie von jemandem gemacht werden und vertreten werden, verteidigt werden. Tatsächlich aber sind wir auch eine Gruppe, eine breitere Gruppe und für mich ist es sehr wichtig, dass wir alle zusammen mit unserer Kollektiven klug sein, denken können und uns die richtige Frage stellen können.
Sie haben von Subjektivität geredet. Jetzt gibt es Dokumentarfilme in allen Farben und Formen. Es gibt sehr intime Filme, die aber auch vom Politischen erzählen können. Es gibt Filme, die können von Unterdrückung erzählen und das auf eine mutige Weise machen. Sehen Sie bei der jetzigen Ausgabe, bei dem aktuellen Dokumentarfilm schaffen gewisse Trends diesbezüglich, dass auf eine Art mehr gefilmt wird im dokumentarischen Bereich als eine andere? Oder sehen Sie vor allem die Vielfalt?
Also ich sehe vor allem die Vielfalt und ich suche vor allem die Vielfalt, weil ich habe das Gefühl, wir haben dieses Jahr zum Beispiel 129 neue Filme aus 3437 Einreichungen und es ist mir sehr wichtig, dass wir tatsächlich diese Vielfalt einfach vertreten im Programm. Es gibt aber natürlich eine gewisse Anzahl von Trends oder von Topics, die von Themen, die jedes Jahr einfach vorkommen, wie zum Beispiel natürlich Migration, wie Familiengeschichten, wie unterschiedliche Kriege natürlich und in den letzten Jahren natürlich auch so Filme, die mit Ukraine oder mit Russland oder mit Israel und Gaza zu tun haben. Das ist logisch auch.
Haben Sie da auch Filme im Programm, die Kontroversen auslösen könnten, potenziell?
Ja, also ich meine, das ist again eine Frage der Subjektivität. Natürlich kann irgendjemand offensiert sein von irgendeiner Thematik, kann auch offensiert sein von die Beziehung zwischen einer Filmemacherin und ihrer Mutter, die im Film gezeigt wird. Tatsächlich gibt es immer Filme, die eine gewisse, und das ist natürlich auch eine Besonderheit von uns, wir suchen keine, also wie gesagt, immer noch bei der Subjektivität und es gibt Meinungen und es kann natürlich sein, dass Leute im Publikum eine andere Meinung haben als die Filmemacher oder die Protagonisten eines Films und ich finde das eine Bereicherung, ich finde das einfach spannend und das ist auch, dafür hat man auch Gespräche nach den Filmen, das heißt, es ist wirklich ein Raum, wo man austauschen kann und nachdenken kann und hoffentlich auch sich zuhören kann.
Emily Bugès, sie ist die Leiterin des internationalen Dokumentarfilmfestivals Vision du Réel in Nyon. Das Festival beginnt heute mit der Weltpremiere von Blame. Der Schweizer Regisseur Christian Frey zeigt darin die Beziehungen auf zwischen Wissenschaft, Politik und Medien im Kontext der Covid-19-Pandemie. Vision du Réel. Heute Abend geht's also los und das Festival dauert bis am Sonntag, dem 13. April. Thank you. The Fairy Queen, so heißt die Oper von Henry Purcell. Jordi Savall dirigierte hier Le Concert des Nations bei 5 Sätzen. Kennen Sie den Namen Rolf-Dieter Brinkmann? Er galt als einer der bedeutendsten Lyriker der Nachkriegszeit. Er starb vor 50 Jahren bei einem tragischen Unfall im Alter von nur 35 Jahren. In der Hintergrundsendung nach 9 Uhr richten wir die Scheinwerfer auf den deutschen Lyriker.
Geboren zu Anfang des Krieges in Nordwestdeutschland, Fechter im südlichen Oldenburg, einer Kleinstadt von 15.000 Einwohnern, ein Schweinelandstrich, leeres Moor, hellbraunen Torfstechen, Mücken und Wacholder. Viel krüppeliges Grünzeug. Katholisch verseucht.
Rolf-Dieter Brinkmann, er liebte dieses Staccato. Er liebte das Direkte, das Rohe, hatte aber gleichzeitig auch etwas Empfindsames, Zärtliches. Was macht Rolf-Dieter Brinkmann auch heute noch zu einem Leseerlebnis? Wir erfahren es nach 9 Uhr hier auf SRF 2 Kultur.
Hallo, mein Lieblingssender. Hier spricht Oliver Schnieder.
Ja, und hallo zurück, lieber Oliver Schnieder. Und auch an Sie ein freundliches Hallo. Der Aargauer Pianist, er spielte gerade das Impromptu Nummer 3 von Gabriel Fauré. Und jetzt gibt's Musik, die zum Tag passt, zu diesem sonnigen und warmen Frühlingstag. Hier ist die Frühlingssinfonie von Robert Schumann. Das Orchestre Révolutionnaire et Romantique spielt den vierten Satz unter John Elliott Gardiner.
Thank you.
Da schießt alles aus dem Boden im Allegro Animato aus der Frühlingssinfonie von Robert Schumann. John Elliott Gardiner dirigierte das Orchestre Révolutionnaire et Romantique. Es ist 8:30. Guten Morgen, Raphael Günther.
Guten Morgen. An der Wall Street sitzt der Schock tief nach der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump. Die Börsenkurse sind so stark eingestürzt wie seit Jahren nicht mehr. Und auf dieses Urteil haben viele in Südkorea lange gewartet. Jetzt ist klar, der umstrittene Präsident wird definitiv abgesetzt. Mit mir im Studio ist Simon Richle. Es gibt einen richtig warmen Tag heute.
Ja, es gibt viel Sonne und über 20 Grad.
US-Präsident Donald Trump sagt Zölle. Das ist sein Lieblingswort. Und auch jetzt, nachdem er die Zölle gegen diverse Länder angekündigt hat, ist er sehr zufrieden.
Herr Donald Trump hat gesagt, es laufe bisher sehr gut und er meinte damit eben sein Zollpaket. Trump hat sich aber auch offen gezeigt für Verhandlungen zu den Zöllen. Er sei bereit für Abkommen mit einzelnen Ländern, wenn jemand den USA etwas, Zitat, Phänomenales gebe.
Ein zufriedener US-Präsident, also Investorinnen und Investoren an der Börse in den USA, die dürften das aber anders sehen. Die Kurse an den US-Börsen sind gestern so stark abgesackt wie seit Jahren nicht mehr. Ich habe heute früh mit Börsenkorrespondent Jens Korte in New York über die Situation an den Märkten gesprochen.
Ja, das ist schon die extremste Phase jetzt im Moment, wie wir sie eigentlich seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 nicht mehr gesehen haben. Um das mal ganz konkret zu zeigen, die Magnificent Seven, das sind diese großen sieben Technologieunternehmen gewesen, die die letzten zwei Jahre die Märkte getrieben haben, die haben alleine gestern $1 billion, also 1.000 Milliarden Dollar an Wert verloren. Das ist schon sehr extrem gewesen. Und das Ganze eben, das war der Tag danach, am Mittwoch, der Liberation Day, der Tag der Befreiung, wie US-Präsident Donald Trump diesen Zolltag genannt hat. Und dann eben am Donnerstag folgte zumindest mal an den Finanzmärkten das große Erwachen.
Ist denn das jetzt eine erste Schockreaktion oder könnte das auch längerfristig anhalten?
Ja, also das ist jetzt erstmal die große Frage. Ich zitiere mal ganz kurz Bill Gross. Das ist einer der Investorenlegenden an der Wall Street und er hatte am Donnerstag gesagt, das ist episch, was wir hier sehen. Ob er damit recht hat oder nicht, will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht abschließend beurteilen. Aber hier könnte doch etwas Größeres in Bewegung geraten. Und ich gehe schon davon aus, dass wir so schnell nicht in ruhiges Fahrwasser geraten. Zu glauben, dass es jetzt nur ein eintägiges Beben war und wir dann innerhalb kürzester Zeit zur Tagesordnung zurückgehen, ich glaube, ganz so einfach wird das nicht sein.
Aus New York war das Börsenkorrespondent Jens Korte. Ja, und diese US-Zölle, die machen zum Beispiel auch der Schweizer Uhrenbranche zu schaffen. Wie sie damit umgehen könnte, das können Sie online bei uns nachlesen auf der SRF News App. Das hätte er nicht machen dürfen, sagt heute Morgen das Verfassungsgericht in Südkorea. Der abgesetzte Präsident Yoon Suk-yeol hatte vor 4 Monaten versucht, Kriegsrecht zu verhängen. Jetzt hat das Verfassungsgericht die Amtsenthebung des Präsidenten bestätigt und damit kommt es zu Neuwahlen. Ostasien-Korrespondent Samuel Emich.
Bereits Stunden vor der Verkündung des Urteils gingen in Seoul tausende Menschen auf die Straße, um gemeinsam die Entscheidung des Verfassungsgerichts zu verfolgen. Sowohl Gegner als auch Anhänger Yoons versammelten sich. Während nun die einen lautstark feiern, zeigen die anderen völliges Unverständnis für das Gerichtsurteil. Das 8-köpfige Gericht hatte sich ungewöhnlich viel Zeit für seinen Entscheid gelassen und die Bevölkerung wochenlang in Atem gehalten. Schließlich bestätigte es die Absetzung Yoons einstimmig mit 8:0 Stimmen. Damit hat das Gericht die Weichen für einen Aufbruch in Südkorea gestellt. Seit dem Schock im Dezember, der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts, steckt das Land in einer tiefen politischen Krise. Das Fehlen einer gewählten Führung ist auch außenpolitisch ein Problem. Während sich die Welt neu ordnet und Zölle den Welthandel erschüttern, ist Südkorea von innenpolitischen Turbulenzen gelähmt. Das Gerichtsurteil ist eine Chance für einen Schritt nach vorn, doch die politische Krise ist damit nicht überwunden. Die tiefen Gräben in der Gesellschaft bleiben.
Samuel Emch hat berichtet und damit nochmals zurück in die USA, denn dort gibt es nun doch eine Untersuchung gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth nach dem sogenannten Signalgate.
Eine unabhängige Kontrollinstanz soll den Umgang von Hegseth mit der Nachrichten-App Signal untersuchen. Das sagt die interne Aufsicht des US-Verteidigungsministeriums. Der Hintergrund davon, eine Sicherheitspanne in einem Chat auf Signal. Ranghohe Regierungsmitglieder hatten darin Details über eine US-Militäroperation besprochen, in Anwesenheit eines Journalisten, der versehentlich auch in den Chat eingeladen worden war. Jetzt soll offiziell untersucht werden, ob Verteidigungsminister Pete Hegseth Pläne für einen US-Militärschlag im Chat kommuniziert hat und ob er dabei gegen Vorschriften verstoßen haben könnte. Und jetzt in die Schweiz. Nach fast 9 Jahren ist die Aufarbeitung des Kampfjet-Unglücks am Sustenpass abgeschlossen. Ein Skyguide-Fluglotse akzeptiert den Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung, das hat er zu Radio SRF gesagt. Das Militärappellationsgericht, das hatte vor einer Woche das Urteil der Vorinstanz bestätigt und den Fluglotsen zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Laut Gericht hat der Lotse 2016 einen Kampfjet-Absturz mitverschuldet. Er hat einem Jet-Piloten im Sustenpassgebiet eine zu tiefe Flughöhe angegeben. Der Pilot flog daraufhin in eine Bergflanke.
Damit kommen wir zu den aktuellen Arbeitslosenzahlen. In der Schweiz waren Ende März etwas weniger Menschen arbeitslos als noch im Februar. Das sagt der Bund heute Morgen. Knapp 133.000 Menschen waren in den regionalen Arbeitsvermittlungszentren, also auf dem RAF, als arbeitslos gemeldet. Und das sind knapp 3.000 weniger als noch einen Monat vorher. Die Arbeitslosenquote ist hingegen gleich geblieben mit 2,9%. Und gleichzeitig gab es Ende März über 4% weniger offene Stellen als noch im Februar.
Der Himmel ist heute blau, die Börse rot. Wir sind bei Wetter und Börsendaten.
Und die kommen von Sixt. Der Dow Jones Index in New York hat 4,0% verloren. Der Nikkei Index in Tokio fällt um 2,7%. Der Euro wird zu 94,56 Rappen gehandelt und der Dollar zu 85,42 Rappen. Und jetzt zum blauen Himmel. Das Wetter von heute, am Morgen noch kühl. Später gibt's dann aber 20 bis 23 Grad und ganz viel Sonne.
Das sind doch mal Aussichten für einen Freitag. Und das sind die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte ist Sandra Wittmer. Die Zeit 8.38 Uhr.
SRF 2 Kultur mit Caroline Lüchinger.
Die Kirschbäume blühen, die Narzissen schießen aus dem Boden, die Vögel zwitschern dazu, wärmende Sonne. Ja, Frühling at its best gibt's gerade draußen. Ich hoffe, Sie können es genießen.
Thank you.
Weihnachtsoratorium in der Sixtinischen Kapelle. Zugegeben, ist ein bisschen die falsche Jahreszeit. Aber stellen Sie sich vor, Sie dürften ein Weihnachtsoratorium in der Sixtinischen Kapelle in Rom genießen. Wunderschön stelle ich mir das vor. Der böhmische Komponist Georg Anton Benda, den Sie eben hörten, durfte genau diese Erfahrung machen und sie war prägend für ihn. Sie hörten von Georg Anton Benda gerade kein Weihnachtsoratorium, sondern den Anfang seines Klavierkonzertes F-Moll. Howard Shelley leitete vom Klavier aus The London Mozart Players. Thank you. Die Flöte bei Mozarts Flötenquartett D-Dur, Köchelverzeichnis 285. Karl Walter spielte mit Freunden das Rondo daraus. Freitagmorgen, das Wochenende steht vor der Türe und da blicken wir etwas genauer nach Serbien in der Sendung International.
Seit Wochen gehen die Menschen in Serbien auf die Straße. Sie protestieren gegen die allgegenwärtige Korruption im Land und fordern einen funktionierenden Rechtsstaat. Angeführt wird der Protest von den Studierenden. Doch längst ist daraus ein Volksaufstand geworden. Bauern, Lehrerinnen und Rentner gehen gemeinsam mit der jungen Generation auf die Straße.
I have never felt so much love for my country.
Sie habe noch nie so viel Liebe für ihr Land verspürt. Nie habe sie sich einer solchen Vielfalt an Menschen so nahe gefühlt, sagt die junge Studentin Sophia. Die Menschen eint die Wut auf Präsident Aleksandar Vučić. Doch bislang weigert er sich, auf die Forderungen einzugehen. Hören Sie dazu die Sendung International, hier im Radio oder jederzeit als Podcast auf srf.ch/audio.
International, die Sendung in die weite Welt hinaus gibt's morgen nach 9 Uhr hier auf SRF 2 Kultur. Thank you. Pianist Jacques Amann hier mit dem Geiger Daniel Hope. Seine Zeit kommt schon bald.
Ich liebe es, ins Wasser zu gehen und ins Meer zu gehen, also am Strand. Für mich persönlich gibt es nichts Schöneres. Also ich war Ski gefahren vor Ewigkeiten, aber seit 20 Jahren nicht mehr und das reizt mich nicht mehr so.
Ja, der Winter ist nicht so seine Zeit. Jene von Daniel Hope, der Geiger, springt lieber ins Meer. Eben seine Zeit kommt schon bald. Daniel Hope spielte gerade mit Jacques Amann die Eliza Aria aus der Ballettsuite Wild Swans von Elena Katz-Czernin.
Thank you.
Das war der dritte der drei bayerischen Tänze von Edward Elgar. James Judd dirigierte der New Zealand Symphony Orchestra. Hat Ihnen die Musik gefallen? Michael Schwendimann hat sie ausgesucht. Ich bin Caroline Lüchinger und Sie erreichen uns jederzeit mit einer Mail an studio@srf2kultur.ch.
Die Nachrichten von SRF um 9 mit Lukas Siegfried, und das macht heute Morgen Schlagzeilen. Die Börsen in den USA sind im Sinkflug nach den Zollankündigungen von Präsident Trump. Dies könnte noch eine Weile so weitergehen, sagt unser Korrespondent. Und in Südkorea ist nun definitiv klar, dass Yoon Suk-yeol sein Präsidentenamt verliert. Innerhalb 2 Monaten wird nun ein Nachfolger bestimmt. Das Wetter heute: es wird sonnig bei 20 bis 23 Grad. Nach den Zollankündigungen der US-Regierung haben die Börsen mit roten Zahlen reagiert. Der Dow Jones in den USA verlor 4%, so viel wie seit Jahren nicht mehr an einem einzelnen Tag. Die Folgen der Zölle seien deutlich zu spüren, sagt Börsenkorrespondent Jens Korte.
Das ist schon die extremste Phase jetzt im Moment, wie wir sie eigentlich seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 nicht mehr gesehen haben. Um das mal ganz konkret zu zeigen, die Magnificent Seven, das sind diese großen 7 Technologieunternehmen gewesen, die die letzten 2 Jahre die Märkte getrieben haben, die haben alleine gestern 1 Billion Dollar, also 1.000 Milliarden Dollar an Wert verloren. Das ist schon sehr extrem gewesen. Und das Ganze eben, das war der Tag danach, am Mittwoch, der Liberation Day, der Tag der Befreiung, wie US-Präsident Donald Trump diesen Zolltag genannt hat. Und dann eben am Donnerstag folgte zumindest mal an den Finanzmärkten das große Erwachen.
Korte vermutet, dass dieser Trend noch eine Weile anhalten könnte.
Hier könnte doch etwas Größeres in Bewegung geraten. Und ich gehe schon davon aus, dass wir so schnell nicht in ruhiges Fahrwasser geraten. Zu glauben, dass es jetzt nur ein eintägiges Beben war und wir dann innerhalb kürzester Zeit zur Tagesordnung zurückgehen, ich glaube, ganz so einfach wird das nicht sein.
Sagt Börsenkorrespondent Jens Korte in New York. Weiter nun in Südkorea. Dort ist der suspendierte Präsident Yoon Suk-yeol endgültig seines Amtes enthoben worden. Das Verfassungsgericht in Seoul hat einen Entscheid des Parlaments bestätigt. 4 Monate nachdem Yoon versucht hatte, das Kriegsrecht zu verhängen. Nun muss Südkorea innerhalb 2 Monaten Präsidentschaftswahlen abhalten.